Das Buch muss ja relativ flott geschrieben worden sein. Merkt man das dem Buch an der einen oder anderen Stelle auch an oder gar nicht?
Also ich habe es ihm überhaupt nicht angemerkt. Dieses erste Kapitel, finde ich, wo es wirklich um Corona geht und um die unterschiedlichen Standpunkte in Corona. Ich finde, das ist so pointiert auf den Punkt gebracht, dass ich mich selber auch manchmal in meiner Zerrissenheit ganz oft wiedergefunden habe. Das ist völlig unpathetisch, von vielen Seiten beleuchtet. Sehr eindringlich, sehr intensiv, einfach wunderbar.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Nachts im Buchladen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben es uns heute im Buchladen gemütlich gemacht. Luisa Harms und ich, wir sind also in Hamm. Und das Besondere ist, wir sind heute beide frisch geimpft und ein bisschen, naja, impfig. Das hindert uns aber nichts daran, über Bücher zu sprechen. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du hast wieder fleißig gelesen und hattest dir für heute als erstes überlegt, das neue Buch von Juli C. Das ist gerade ein paar Wochen draußen. Ich bin völlig überrascht. Juli C. hat offensichtlich in der Corona-Zeit angefangen zu schreiben und hat es tatsächlich geschafft, in der Zeit einen 500-Seiten-Epos zustande zu bringen. Über Menschen. Ich habe ein paar Rezensionen schon gelesen. Es wird ein bisschen verglichen mit Unterleuten, weil es auch rausgeht aufs Land. Hat dir das Buch gefallen?
Das Buch hat mir erstaunlich gut gefallen. Ich muss sagen, bei Juli C. bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe damals, als sie ganz ihren Debütroman geschrieben hat, war ich total erschöpft, als ich es gelesen habe, weil sie doch immer sehr dunkel und morbide Gedanken hatte und habe mich viele, viele Jahre nicht mehr an Juli C. herangetraut. Mit Unterleuten hat sie mich richtig überrascht. Das war ein ganz tolles Buch, sprachlich hervorragend. Diese ländliche Sicht aus vielen verschiedenen Köpfen, viele Leute unterschiedlich dargestellt. Bei Übermenschen bleibt sie sich ein bisschen treu, aber hier bleibt sie viel näher an unserer Protagonistin Dora.
Das ging mir ähnlich. Ich fand sie auch immer ein bisschen düster und Unterleuten fand ich richtig großartig. Jetzt ist es wieder so, eine Berlinerin flüchtet in der Corona-Krise aufs Land. Es hat was wirklich viel mit unserer Zeit zu tun. Es geht nicht nur um die Corona-Krise, sondern es geht auch um den Klimawandel. Was macht Dora oder was genau ist die Geschichte?
Also das Buch ist aufgeteilt in drei Kapitel. Im ersten Kapitel würde ich sagen, das ist mal ein ganz klares Corona-Kapitel. Es geht also um Dora, eine ganz erfolgreiche junge Frau, lebt in Berlin, ganz erfolgreich als in der Werbebranche. Total hip, politisch völlig korrekt. Neues großes Projekt steht an, in denen es um grüne Jeans geht. Sie ist da sehr erfolgreich, lebt mit einem jungen Mann zusammen, der Fridays for Future für sich entdeckt hat und mit der Corona-Krise aber so richtig abgedreht wird. Also er ist super korrekt, meidet jeden Kontakt zu allen Leuten und verlangt das Gleiche auch von Dora und wird so hysterisch und super flippig, dass Dora es reicht. Und sie verwirklicht das Projekt, das sie schon ganz lange vor Augen hat. Sie hat nämlich in Bracken, das ist in einem kleinen Dorf im brandenburgischen Nirgendwo, einen völlig verfallenen Hof gekauft. Den will sie nämlich auf jeden Fall restaurieren und betreiben mit Selbstversorger. Das heißt, sie packt ihre Klamotten, fährt dahin und beackert erst einmal ein richtig großes, ordentliches Stück Land, um da Kartoffeln zu sehen.
Das ist ja auch tatsächlich eine Parallele zu Unterleuten. Da ging es ja auch um teilweise die Hipster, die aus Berlin aufs Land geflüchtet sind. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Parallelen in dem Setting jetzt. Also es gibt auch in Bracken ein Ekel, das gab es ja in Unterleuten auch.
Ja, und dieses Ekel stellt sich natürlich vor und sagt mal gleich, ich bin hier der Dorfnazi. Im Unterschied zu Unterleuten erzählt Juli C. aber hier von Menschen nicht. Also Dora ist der Stadtflüchtling, aber all die anderen sind Urgewächse. Die wohnen da schon immer, tragen alle ihr Päckchen, haben alle ihre Haltung. Die kann man mögen oder nicht. Aber Dora ist natürlich erstmal zu ihrem Nachbarn, diesem sogenannten Ortsnazi, sehr distanziert. Aber nach und nach brechen diese ganzen Persönlichkeiten auf. Und Juli C. erzählt in diesem Roman diese Person nicht so schwarz und weiß. Sie malt viel mehr grau. Jeder Mensch hat auch seine guten Seiten. Und selbst sie selber erwischt sich immer wieder dabei, dass sie das eine oder andere Mal so eine schöne political incorrecte Formulierung nimmt.
Das Buch muss ja relativ flott geschrieben worden sein. Merkt man das dem Buch an der einen oder anderen Stelle auch an oder gar nicht?
Also ich habe es ihm überhaupt nicht angemerkt. Dieses erste Kapitel, finde ich, wo es wirklich um Corona geht und um die unterschiedlichen Standpunkte in Corona. Ich finde, das ist so pointiert auf den Punkt gebracht, dass ich mich selber auch manchmal in meiner Zerrissenheit ganz oft wiedergefunden habe. Das ist völlig unpathetisch, von vielen Seiten beleuchtet, sehr eindringlich, sehr intensiv, einfach wunderbar. Hat mir gut gefallen.
Also hört sich an nach einer klaren Leseempfehlung, das Neue von Juli C. über Menschen, für alle, die auch schon unter Leuten mochten. So, jetzt hast du noch ein Buch mitgebracht, das hatten wir sogar schon mal im Podcast. Ich bin gespannt, was da deine Einschätzung ist. Alena Schröder, junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid. Das ist ein Buch, was einen so ein bisschen auf Zeitreise mitnimmt, ne?
Ja, in der Kritik ist es so ein als Deutschlandroman gelobt worden. Das habe ich jetzt weniger empfunden. Für mich war es so ein Generationenroman. Vier Frauen, angefangen von der Urgroßmutter in den 20er Jahren bis hin zu Hannah in der heutigen Zeit, über vier Generationen, packende Frauenschicksale, natürlich miteinander verwoben.
Ist das denn auf verschiedenen Zeitebenen geschrieben oder wie kommt man durch die ganzen Generationen?
Also es wechselt eigentlich zwischen zwei Zeitebenen. Es beginnt damit, also Hannah ist die Urenkelin im Grunde. Aus ihrer Sicht wird die Geschichte erzählt. Die hat einen guten Kontakt zu ihrer Großmutter Evelyn. Die Männer in der Familie sind irgendwie schon alle auf der Strecke geblieben. Die Hannas Mutter, das heißt Evelyns Tochter, ist vor vielen Jahren an Krebs gestorben und die beiden sind jetzt letzten Rest der Familie zusammen verschmolzen. Haben so ein ganz burschikoses Verhältnis zueinander. So Sätze wie, und dass du mir nächste Woche, wenn ich wiederkomme, noch lebst. Die gehören eigentlich zur Tagesordnung, aber jeder weiß, wie es gemeint ist. Evelyn, die Großmutter, lebt in einer sehr gut gestellten Seniorenresidenz, wird auch von allen immer nur Frau Doktor genannt. Hannah versucht gerade, ihren Doktor zu schreiben, ist aber mit dem Thema gar nicht so richtig zufrieden und hat das eigentlich nur gewählt, weil sie ein Auge auf ihren Doktorvater geworfen hat, der aber verheiratet ist. Und mit diesem Thema versucht sie, ihn so ein bisschen für sich zu gewinnen. Man hört schon, steht selber noch gar nicht so richtig im Leben. Eines Tages kommt ein Brief an die Großmutter Evelyn aus Israel. Sie öffnet ihn gar nicht, gibt ihn einfach Hannah und sagt, kümmere dich mal drum. Und in diesem Brief schreibt ein Rechtsanwalt, das ist Senta, nämlich Evelyns Mutter, Hannas Urgroßmutter, die den jüdischen Sohn eines Berliner Galeristen geheiratet hat, dass es um die verschollenen Bilder geht und möglicherweise ein großes Erbe ansteht. Hannah nimmt sofort Kontakt zu ihrer Großmutter auf und will mehr wissen über die Geschichte. Wie kommst du an eine jüdische Mutter? Was ist da passiert? Und Evelyn verweigert aber jede Aussage. Sie will aus dieser Zeit gar nichts mehr wissen. So, nach und nach sehen wir dann durch Rückblenden das Leben von Senta, die in den 20er Jahren große Ideen hatte, was sie im aufflammenden Berlin alles für berufliche Wünsche hatte, dann aber in die Familie geworfen wird und nach ein paar Jahren die Familie verlässt, um Journalistin zu werden. Und so erfahren wir halt über diese 20er Jahre des Berlins bis in die heutige Zeit des Berlins, ist natürlich auch ein bisschen Spiegel der deutschen Geschichte. Aber im Wesentlichen sind es eben diese vier unterschiedlichen Frauenschicksale, die jeder in seiner Zeit versucht haben, trotz aller Widerstände ihr Leben zu meistern. Bis hin zu Hannah heute, die es eigentlich am leichtesten von allen hätte, aber am meisten zaudert.
Also ein historischer Roman und, muss man schon auch ganz klar so sagen, es ist ein Frauenroman, oder?
Es ist auf jeden Fall ein Frauenroman. Da merkt man auch, Alena Schröder hat, es ist ihr Debütroman, aber sie hat vorher schon relativ viele Sachbücher geschrieben, schreibt für die Brigitte, schreibt für die Zeit und hat sich immer wieder auch Frauenthemen angenommen.
Aber es hört sich so an, als wenn man nebenbei halt auch viel über die Geschichte erfährt.
Naja, es ist halt immer so, wenn man einen Generationenroman liest, dann ist das immer auch ein bisschen ein Spiegel der Zeit.
Klare Empfehlung. Alena Schröder, junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Ein historischer Frauenroman. Und wir haben hier den neuen vom Literaturnobelpreisträger Kazu Ishiguro, Clara und die Sonne. Ich muss gestehen, ich habe noch kein einziges Buch von Ishiguro gelesen. Ich habe damals den Film mit Anthony Hopkins gesehen, was vom Tage übrig blieb. Den fand ich ein bisschen melancholisch. Wie ist dieses Buch Clara und die Sonne?
Also das ist, finde ich, ganz anders als alle Bücher bisher von Kazu Ishiguro. Ich lese ihn total gerne, weil er einfach so eine unglaublich klare, einfache, aber doch so prägnante Sprache hat, so eindringlich. Ihm gelingt es immer mit ganz schlichten, einfachen Worten, nicht mit leichter Sprache, aber doch so eine richtig tolle Atmosphäre zu schaffen. Und genauso ist es bei Clara und die Sonne. Sein letztes Buch, Der begrabene Riese, ist ja so ein bisschen Fantasy, in eine Fantasy-Zeit gesetzt. vielleicht in den, weiß ich, 500, 600 nach Christi, könnte man meinen, in dem es ein bisschen um Demenz und Vergessen geht. Und in diesem Roman schreibt er eine Dystopie.
Erzähl mal die Geschichte.
Die Geschichte wird aus Claras Sicht erzählt. Clara ist eine KF. Das ist eine künstliche Freundin. Die sind geschaffen worden, um jungen Menschen, Pubertierenden, so ein bisschen beim Erwachsenen helfen zu begleiten. Clara ist jetzt nicht die allerneueste Generation und sie ist ein kleines bisschen ein Ladenhüter. Dadurch, dass sie aber so viel im Laden steht und auch immer wieder mal ins Schaufenster geschoben wird, hat sie sehr viel gelernt. Sie ist sehr aufmerksam im Beobachten der Menschen und der Dinge um sie herum. Und als eines Tages Josie am Schaufenster stehen bleibt, gibt es so eine Freundschaft auf den ersten Blick. Und Josie will auf jeden Fall Clara als ihre persönliche KF haben. Auch wenn ihre Mutter 43 Mal fragt, willst du nicht doch lieber die neuen B3s? Die können jetzt auch noch riechen. Nee, Josie will Clara. Es kommt dazu, sie nimmt sie mit nach Hause. Was Josie immer angedeutet hat, Clara aber noch nicht so richtig verstanden hat, ist, Josie ist oft sehr krank. Das heißt, Clara muss ihr bei vielen Dingen helfen und viele Dinge versteht sie auch nicht. Claras Mutter hat vielleicht sogar noch eine kleine andere Absicht. Denn bei dem Besuch in dem Geschäft, als sie Clara gekauft haben, hat sie gesagt, du kannst doch gut beobachten, geh mal bitte Josies Gang nach. Und der Leser wundert sich schon, warum soll das sein, und ahnt Schreckliches. Denn je kranker Josie wird, desto öfter bittet die Mutter Clara, einfach so zu sein wie Josie.
Das klingt schon alles sehr bedrückend. Es ist schon auch ein schweres Buch.
Sagen wir mal so, das Gesamtsetting, dieses Dystopische, dass Kinder, also Josie ist so krank, nicht weil sie krank ist, sondern weil die Mutter mit ihr ärztliche Experimente machen lässt. Denn das Idealbild von Eltern ist, die Kinder sollen so intelligent wie möglich sein. Das kostet aber auch ein bisschen Gesundheit, diese Intelligenz. Josie hat ihre Schwester schon verloren, die ist daran gestorben. Aber das ist eben das Bild dieser Zeit. Kinder müssen intelligent sein.
Das klingt jetzt alles ganz schön heftig, aber trotzdem bist du von dem Buch überzeugt. Warum genau?
Ja, weil es Ishiguro gelingt, auch mit so einer poetischen Sprache die Charaktere zum Leuchten zu bringen. Josie hat einen Freund, der kommt aus ganz anderen Verhältnissen, dieses Zwischenmenschliche zwischen den beiden. Und wie Clara so dazulernt und anfängt zu lenken und wie sie immer wieder bemüht ist, Josie zu helfen, lässt einen richtig in diese Welt eintauchen und auch völlig verzaubert zurück. Diese Rückkehr zum Ursprünglichen, zum Eigentlichen unter den Beziehungen fand ich sehr bereichernd.
Das hört sich an, als wenn man da bestimmte Nerven für haben muss. Trotzdem Empfehlung von Luise Harms, Clara und die Sonne von Kazuo Ishiguro. Du hast heute noch eins mitgebracht, ein Krimi. Achtsam morden am Rande der Welt von Carsten Dusse. Was ist das?
Ja, das ist jetzt mal genau das Gegenstück dazu. Es ist der dritte von Carsten Dusse. Es geht um Björn, der, sagen wir mal, im ersten Band als Rechtsanwalt mal ordentlich aufgeräumt hat in der Unterwelt, weil auf Bitten seiner Frau sollte er mal einen Psychotherapeuten aufsuchen. Und der hat ihm empfohlen, mal ein bisschen achtsamer mit sich umzugehen. Das ist die Vorgeschichte. Ich will da gar nicht zu weit ausholen. Beim dritten habe ich jetzt gedacht, oh, noch einmal muss es sein. Und ach ja, komm, mal so zwischendurch was Leichtes, Nettes. Und ich war wirklich angenehm überrascht. Also Björn hat jetzt, nachdem er in den ersten beiden Bänden 8 Menschen erlegt hat, den Jakobsweg für sich entdeckt. An seinem 40. Geburtstag merkt er, dass er nicht nur wirklich Freunde einlädt, sondern dass es eigentlich alles eher Kollegen sind. Und sein Psychologe fragt ihn, wo willst du denn eigentlich hin mit deinem Leben? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann beschließt er eben, auf die Pilgerreise zu gehen. Natürlich, eine Pilgerreise von Carsten Dusse kann nicht ohne weitere Morde stattfinden. Und nach ganz sagen wir mal so, Björn mordet nicht, aber um ihn herum sterben die Menschen auf merkwürdige Art. Was ich so richtig witzig an dem Buch finde, ist natürlich diese, wie immer, irren Wandlungen. Also man denkt gerade, ah, da geht der Hase lang, aber nein, dann ist es total anders. Und am Ende, ich weiß nicht, ich bin wirklich kein besonders esoterischer Mensch, aber ich habe so eine Lust auf den Pilgerweg bekommen, es ist unglaublich. Also ein großes Vergnügen, genauso gut wie die ersten beiden, lohnt sich immer noch.
Also wenn ihr nicht mit Habe Kerkeling, ich bin dann mal weg, auf den Jakobsweg gegangen seid, vielleicht bei Carsten Dusse, achtsam morden. Es ist der dritte Teil, sagst du, brauchst du die ersten beiden Teile, um in diesen Krimi gut einsteigen zu können?
Ah, an dieser Stelle fände ich es schon ganz gut, weil es entwickelt sich wirklich. Wenn man jetzt aber an dem Björn gar nicht interessiert ist, man kann den alleine lesen, aber eigentlich muss man die ersten beiden zuerst lesen.
Weißt du noch, wie die heißen?
Der erste heißt Achtsam morden, der zweite heißt Das Kind in mir will achtsam morden.
Also, alles für euch nochmal zusammengefasst. Wir hatten heute Julie C. über Menschen, der Nachfolger von Unterleuten quasi. Dann der historische Frauenroman von Alena Schröder, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das neue dystopische Werk von Kazuo Ishiguro, Clara und die Sonne. Und wenn ihr Bock auf viel Krimi habt, Achtsam morden, die Teile 1, 2 und 3. Und ich sage Dankeschön, liebe Luise, dass du heute trotz frisch geimpft den Blick in die Bücher gewagt hast.
Das kann alles nur besser werden.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.